Dankbare Lieder sollen wir singen, aber bitte in der richtigen Tonlage. Ja, lasst uns bringen dem Schöpfer Güter und Gaben, was wir nur haben. Alles sei Gott zum Opfer gesetzt. Das ist wie eine Überschrift über jene Geschichte, die uns für den heutigen Sonntag gegeben ist. Ich lese aus Markus 12. Und Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber, das ist der Opferstock, und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte 2 Schärflein ein. Das macht zusammen 1 Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben alle etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ich habe ein Bild gefunden, ich schaue jetzt hier nach links und bei den Internetleuten müsste ich nach rechts schauen, weil es dort auf der anderen Seite projiziert wird. Großartig, der Markus wird gerne mit Wuschelkopf und wuscheligem Bart dargestellt. Keiner weiß, wie er wirklich aussah, aber so zumindest hat man sich ihn im 15. Jahrhundert vorgestellt. Und ich würde gerne jetzt mal mit dem reden, mein lieber Markus. Ich weiß, du bist Evangelist und jetzt sollten wir alle großen Respekt vor dir haben, aber ich glaube, jetzt müssen wir auch mal Klartext miteinander reden. Es geht mir immer wieder so, dass ich es ziemlich verwirrend finde, was du da in deinem Evangelium geschrieben hast, aber heute muss ich offenen Widerspruch anmelden. Ich will das mal freundlich angehen. Natürlich leuchtet das ja auch sofort ein. Ich meine, dass es bei der moralischen Beurteilung von Spenden und Opfern nicht auf die absolute Höhe ankommt, sondern auf die relative. Wie viel einer spendet, das hängt ja auch mit seinem Vermögen zusammen. Aus einem dicken Geldbeutel sollten deshalb nicht nur Münzen klimpern, sondern auch mal Scheine flattern. Aber bitteschön, das ist doch nicht neu. Solche Verhältnisbestimmungen sind ja auch eine banale Weisheit. Dazu muss man nicht die Bibel aufschlagen. Aber was soll das nun im Blick auf eine völlig verarmte, womöglich auch noch alte und gebrechliche Frau? Meinst du ernsthaft, dass sie Teil unseres kirchlichen Finanzierungssystems sein soll? Was ist das für eine Kirche, wenn sie auch noch erwartet, dass eine arme Frau ihr Letztes gibt? Und direkt davor hast du, lieber Markus, ja auch noch geschrieben, wie Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer angreift und ihnen vorwirft. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Und dann werden ausgerechnet auch noch die Witwen durch den Opferkasten ausgebeutet. Und das damals in einem unglaublich reichen und gigantischen Tempel. Lieber Markus, was ist das für ein Tempelbetrieb? Was ist das für eine Kirche, die von den Armen auch noch das letzte Hemd haben will, um sich zu finanzieren? Und soll wirklich erwartet werden, dass die arme Witwe auch noch ihren letzten Heller gibt? Du weißt das natürlich noch nicht, mein lieber Markus, aber dein Schriftstellerkollege namens Johann Wolfgang von Goethe, der hat einige Jahrhunderte später in seinem Faust den Teufel sagen lassen: Die Kirche hat einen guten Magen. Sie frisst alles. Alles, was sie in sich hineinstopft, sie kann alles verdauen. Völlig egal, woher das Geld kommt, Hauptsache sie wird satt. So gefräßig ist sie. Willst du, mein lieber Markus, dem auch noch das Wort reden? Meinst du das ernst, dass wir uns vom Schärflein der Witwe ernähren sollen? Und noch einen Vorwurf habe ich an dich. Der du Evangelist genannt werden willst. Denkst du, wir merken nicht, dass du mit dieser Geschichte nur was wiedergibst, was nicht auch schon andere geschrieben haben? Jeder fromme Jude kennt aus dem Talmud doch die Geschichte von der armen Frau, die vom Priester zurückgewiesen wird, weil sie nur so ein kleines Opfer gegeben hat. Und dann spricht in der nächsten Nacht Gott selbst zu diesem Priester und sagt ihm im Traum, du tatest ihr Unrecht, denn sie hat ihr Leben dargebracht. Also Markus, besonders originell ist deine Geschichte also auch nicht. Also nochmals, das mit dem Markus wurmt mich geradezu. Und was mich am meisten wurmt, ihre ganze Habe hat die Frau eingelegt. Und das soll ein Vorbild sein? Wem ist denn geholfen, wenn die Leute völlig ausbluten? Bei allem Respekt, Markus, aber du hast keine Ahnung von unternehmerischem Handeln. Wer alles ausgibt und keine Rücklagen mehr bildet, kann zum Beispiel auch nie ein Gemeindehaus renovieren, so wie wir das in den letzten beiden Jahren gemacht haben. Und erst recht, man kann auch als Unternehmer dann nie wieder investieren. Ganz ohne Eigenanteil gibt es nicht mal einen Kredit. Mit deiner Philosophie entsteht nie ein funktionierendes Finanzwesen. Es kommt doch auf eine kluge Dosierung an. Also, so würde ich mir den Markus vorknöpfen. Klar, jetzt kommt die Gegenrede. Die Gegenrede von Markus. Vielleicht würde der jetzt so ansetzen. Hör mal, jetzt mal langsam. Blas dich nicht so auf. Hör erst mal, was meine Geschichte dir sagen will. Du machst es dir ganz schön leicht. Ich habe dich durchschaut. Das läuft bei euch modernen Menschen ganz häufig so. Je lauter man sich über eine Sache entrüstet, je mehr man das eine kritisiert, desto weniger muss man sich mit dem anderen auseinandersetzen, wo der andere schlicht recht hat. Entrüstung ist immer eine sehr bequeme Möglichkeit, die Wahrheit beiseite zu schieben. Lass das doch mal zu, von einer alten Geschichte wie dieser hier durcheinander geschüttelt zu werden. Lass dir das mal sagen, wie selbstverständlich und unbekümmert muss, denn mutest du dem lieben Gott zu, mit dem zufrieden zu sein, was bei dir für ihn gerade noch abfällt, was du noch übrig hast für ihn, nachdem alle sonstigen Bedürfnisse befriedigt sind. Und ich meine damit nicht nur das Heizöl oder die Pellets für den nächsten Winter, sondern auch das diesmal etwas teurere Flugticket in den Urlaub. Wie kommt ihr eigentlich darauf, in euren Gotteskasten etwas einzulegen, was ihr dann auch noch Opfer nennt? Bei den Beträgen, die dort drin landen, ist es schon ein Opfer, nur ein paar Euro zu spenden, also den Gegenwert für eine Kugel Eis mit Sahne? Schiebt mir also bitte schön nicht gleich alles beiseite, was euch an dieser Geschichte stört. Wenn ihr euch provoziert fühlt von mir, dann kann ich nur sagen, ja, und genau das war meine Absicht. Ich wollte euch wachrütteln, euch positiv herausfordern, wie ihr denn tatsächlich mit eurem Geld umgeht und ob ihr tatsächlich so großzügig seid, wie ihr es immer vorgibt. Wie schreibt doch mein Kollege Lukas, sagt Markus, welchem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und welchem viel anbefohlen worden ist, von dem wird man auch viel fordern. Es ist eine Gewissensfrage und die solltet ihr ruhig mal an euch heranlassen. So ungefähr stelle ich mir die erste Antwort von Markus vor, mit der er seine Geschichte verteidigen würde. Nur ist das überhaupt seine Geschichte? Eine Erzählung von Markus? Schießen wir nicht womöglich von vornherein am Ziel vorbei, wenn wir den ausklammern, der doch eigentlich im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen sollte? Ich meine jetzt nicht die Tempelbesucher, nicht die Jünger, auch nichtmals die arme Witwe, sondern ich meine Jesus selbst. Um ihn geht es nämlich. Wie übrigens bei allen Geschichten und Briefen des Neuen Testamentes. Er ist immer das Entscheidende, das eigentliche Thema. Und dass diese Beispielerzählung viele Parallelen hat, übrigens nicht nur im Judentum, auch in anderen antiken, heidnischen Quellen, das hilft auch nur begrenzt jetzt weiter. Die ausschlaggebende Frage ist nämlich, ob Jesus in dieser Geschichte nur irgendein weiser Mann ist, der das jetzt ausspricht, was andere genauso gut sagen können, oder ob es nicht entscheidend darauf ankommt, dass er es ist, der hier spricht. Immerhin sagt er, wahrlich, ich sage euch. Das ist eine enorm bedeutsame Einleitung. Wenn man genau hinschaut im Neuen Testament, sind das immer Worte, die mit der Zeitenwende zu tun haben, die durch Jesus angebrochen ist. Es ist also nicht eine allgemeingültige Einsicht, die jeder weise Mann von sich geben kann, sondern etwas ganz Besonderes, das speziell mit dem Anbruch des Reiches Gottes durch die Person Jesu zu tun hat. Dafür steht diese Einleitungsformel, Amen, Lego Hymin, wahrlich, ich sage euch. Und jetzt schauen wir nochmal genauer hin. Erstens, es geht um ganz wenig. Zwei Lepta, das waren damals die Währung. Wir würden heute sagen, 2 Cent. Sie, ich muss sie mir nachher wiederholen. Sie schüttet die arme Witwe aus ihrem Geldbeutel raus und der ist anschließend leer. Die Scheine zeige ich Ihnen nicht auf der anderen Seite. 2 Cent, mehr nicht. Und ich denke nicht, dass Jesus damit die Kirchenpfleger und geschäftsführenden Pfarrer zur Schnecke machen will, die bei groß angelegten Spenden mehr Aufhebens machen als bei Centbeträgen. Der jüdische Priester aus dem Talmud, von dem ich ja vorhin zitiert habe, er musste sich erst mal hinlegen und schlafen, um dann erst im Traum zu begreifen, dass Gott in anderen Maßstäben denkt. Jesus sagt, glaubt bitte nicht, dass die Quantität alles ist. Er sagt, was für eine Qualität steckt doch im Opfer oder im zeitlichen Engagement oder in der erkennbaren Anstrengung von Menschen, die eben nicht so viel mitbringen, nicht so viel zur Verfügung haben wie die anderen. Gott jedenfalls weiß, dass die 3 in Mathe, die ein eher schwaches Kind geschrieben hat, manchmal viel mehr zählt als die 1 des Überfliegers. Und er weiß auch, dass einer, der eine schwere Kindheit, eine schwere Jugend hatte, an mancher Sache im Leben scheitert, die ein anderer mühelos bewältigen kann. Er sieht auch, wie Menschen in verzweifelter Lage mit dem Gesetz in Konflikt kommen können, während sie unter anderen Bedingungen gar nicht straffällig geworden wären. Ja, Gott hat klarere und damit auch gütigere Augen als wir oft so unbarmherzigen Menschen. Das heißt, Gott bemisst uns nicht mit einem Lineal, nicht mit einer Skala, die für alle gleich gilt, sondern er sieht uns mit dem, was jeder Einzelne von uns mitbringt. Wer wir sind, was wir können, wie viel eben auch nicht. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften und seinen Nächsten wie sich selbst, das kann in verschiedenen Situationen so Unterschiedliches bedeuten. Es gibt eben nicht den Einheitschristen. Und wir bringen so unterschiedliche Voraussetzungen mit. Vergessen wir das bitte nicht. Und deshalb mag ich auch übrigens diese Frage, die immer an die Tauffamilien gestellt wird. Seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind im Glauben wächst? Das Eure, das, was euch möglich ist. Also eben nicht ein starrer, fester Katalog, der jetzt abgearbeitet wird, sondern das, was geht. Und das sieht bei den Taufeltern so unterschiedlich aus. Ehrlich sollen wir sein, authentisch. Glaube wächst immer nur in der Begegnung mit Menschen, die ehrlich sind. Und das sage ich in den Taufgesprächen gerne auch den Eltern. Manche zögern ja und fragen sich, ist es denn genug bei mir, was ich hier einbringen kann? Und manchmal sage ich dann zum Beispiel zu einem eher zurückhaltenden Vater, seien Sie ein guter Vater. Das ist vielleicht schon das Deine, was du einbringen kannst. Weil sich oft im Kind das Bild eines Vaters ableitet von der persönlichen Vatererfahrung. Auch das Bild Gottes als Vater kann manchmal dadurch verdorben werden, indem man einen furchtbaren Vater erlebt. Es geht um Echtheit. Und auch hier in unserer Geschichte sieht Jesus den Menschen an. Genauer gesagt einen einzelnen Menschen, eine schlichte, einfache Frau. Und er sagt dabei leise, aber mit Nachdruck: Merkst du denn nicht, was ich dir damit sagen will? Ich interessiere mich gar nicht so sehr für eure großen Taten, von denen die Leute sagen, sie hätten Geschichte gemacht. Mich beeindruckt dein Leben in stiller Hingabe und Treue. Ich staune gar nicht so sehr über das, was ihr Menschen feiert und rühmt, über eure Preisverleihungen und Ehrungen, sondern ich freue mich an dem, was in aller Stille, dafür aber mit ganzer Hingabe geschieht. Ehrenamtliche nennt ihr euch, wenn ihr euch für das Reich Gottes engagiert. Als ob es dabei um eure Ehre ginge. Was ist das denn? Es geht schlicht um das, was ihr leisten könnt. Und das erwarte ich auch von euch. Und uns Verantwortliche in der Kirche flüstert er erst recht ins Ohr oder manchmal schreit er uns auch ins Ohr, hoffentlich. Lasst euch nicht blenden von Statistiken und rennt nicht den großen Zahlen hinterher. Sucht das Echte, das Ehrliche, das Beständige. Und dann wendet er sich uns allen zu. Ich habe damals Partei genommen für die unbeachtete Witwe. Und keiner von den Tempelleuten hat sie wahrgenommen. Sie bekam keinen Zeitungsartikel mit Bild von einem überdimensionalen Scheck, den sie überreicht hat. So wie ihr das immer wieder macht. Sie bekam auch kein Messingschild an der Kirchenbank, so wie das früher bei Großspendern üblich war. Und wer weiß, vielleicht dachte jene arme Witwe auch, dass Gott ähnlich denkt wie die Tempelpriester, die Fachleute in göttlichen Dingen, die ihn auf Erden repräsentieren. Aber das stimmt gar nicht. Der Himmel hat diese Frau gesehen mit ihrer kleinen und doch so großen Geste und Gabe. Gott freut sich an ihr als Person und eben nicht an dem, wie viel sie bewegt hat, geleistet hat, bewirkt hat. Nur 2 Cent, 2 Lepta, also eigentlich gar nichts. Jesus verbirgt sich in dieser Geschichte für einen Glauben, der wenig, ja genau genommen eigentlich gar nichts zu geben hat und doch darauf aus ist, mit dem so wenigen, was er gibt, bei Gott und den Menschen was zu erreichen und zu bewirken. Denn erstens, es geht um ganz wenig, faktisch um gar nichts. Und zweitens, es geht um alles. Nicht nur um viel, sondern um alles. Nicht vergessen, die Frau hat ihre Geldbörse umgestülpt, hat sie leer gemacht. Man kann jetzt sagen, von 2 Lepta hätte sie sich ohnehin nicht mehr viel kaufen können. Wer nichts verlieren kann, kann auch leicht großzügig sein. Aber darum geht es gar nicht. Sie gab schlicht alles, was sie hatte, heißt es dort. Genauer gesagt, sie gab ihr ganzes Leben. So heißt es wörtlich im Bibeltext. Und ich lese das so, ein Mensch, der sein Portemonnaie auf diese Weise ausschüttelt, der gibt seine Lebensplanung aus der Hand. Ich habe vor ein paar Jahren mal im Kirchengemeinderat über diese Textstelle nachgedacht. Da ging es um Haushaltsplan, klar. Und da erinnerte einer an die alttestamentliche Geschichte von der Witwe von Sarpat aus 1. Könige 17. Ich fand es sehr beruhigend, einen bibelfesten Kirchengemeinderat zu haben. Und in dieser Geschichte wirft eine Frau für sich und ihren Sohn alles, was sie im Haus noch an Essbarem findet, in den Topf, um sich noch eine letzte Mahlzeit zu bereiten, bevor sie verhungern. Aber diese Witwe von Zarpat ist nur scheinbar eine Parallele zu unserer Witwe am Gotteskasten im Tempel. Denn deren Ausschütten des Geldbeutels ist kein Akt der Verzweiflung, sondern ein Akt des Vertrauens. Nochmal, nicht aus Verzweiflung, sondern aus Vertrauen. Wenn ich nur dich habe, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. So haben wir es vorhin im Psalm 73 gebetet. Wohlgemerkt, es geht hier nicht um eine religiöse Leistung in einem gesetzlichen Sinn, die hier eine Frau vollbringt. Nicht um ein besonders tugendhaftes Verhalten, einen Maßstab für unser wirtschaftliches Handeln. Der Kollege von Markus, der Apostel Paulus, der sagte nicht von ungefähr, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Es geht nicht um eine Aufforderung, jetzt sein Konto blank zu machen. Was die Frau tut, wie es dort heißt, ihr Leben Gott auszuliefern und ihm zu überlassen. Anders ausgedrückt, ihr Herz an Gott zu hängen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Hier hast du meine letzten beiden Kupfermünzen, betet sie zu Gott und meint damit, hier hast du mich. Es geht im Glauben um Hingabe und nicht um Selbstvernichtung, um Vertrauen und nicht um eine selbstzerstörerische Märtyrerfrömmigkeit. Und Jesus macht uns auch nicht zu verkrampften, finsteren Asketen. Aber er will alles. Er will nicht weniger als unser Herz und unser Leben. Es meint kein Martyrium, keine Selbstaufgabe. Und doch gibt es in unserem ganz normalen Leben immer wieder Situationen, in denen wir gefragt sind, was Gott uns wert ist. Und manchmal kommt es vor, dass wir sogar sehr hart gefragt sind, ob wir Gott wirklich lieber haben als irgendwas anderes, wo Gott nicht nur schenkt, sondern auch fordert. Und wer sich Gott so hingibt, der darf Gott sei Dank ihm nicht nur den Geldbeutel ausschütten, sondern auch das übergeben, was ihm Angst macht, was ihm die Schamröte ins Gesicht treibt, die eigene Schuld. Und ein letztes. Immerhin geht es ja in unserer Geschichte um die Finanzierung des Tempels. Die Kirche Jesu Christi darf nicht reich sein wollen. Sie soll stattdessen in einem tieferen Sinn andere reich machen. Wie schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, wir als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das ist eine Definition von Kirche. Wie weit entfernt sind wir davon? Die Kirche darf nicht reich sein wollen. Sie soll reich machen, sie soll fröhlich machen, Hoffnung und Trost und Orientierung vermitteln. Und doch geht das auch nicht ohne äußere Mittel. Und insofern ist auch unser Opferstock, der früher Gotteskasten hieß, kein Fremdkörper im Hause Gottes. Amen.